Moin aus Ahrensburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lenoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
Ihr kennt auch dieses Lied MFG, ne? Von Fantastische Vier, ne? Kennt ihr das?
Mhm. Super Einstand.
Ich finde es immer wieder cool, wie du diese Anfänge, dass ich im Traum nicht drauf komme. Aber super.
Frage. Kommt GbR vor in diesem Lied?
Oh, krasse Frage.
Oh, ich kann jetzt nur den Refrain.
Nein, kommt
doch,
nicht.
Doch, ich glaube schon.
Nein.
Doch.
Ja, ihr seid euch uneinig, ne?
Mhm.
Ich wusste,
das wolltest du
ich
doch
wusste,
auch, oder?
Ja. Ich wusste es auch nicht, habe natürlich nachgeschaut und es kommt vor.
Tatsächlich.
GbR, GmbH, ihr könnt mich mal. Die Zeile. Ja, richtig gut.
Nicht schlecht. War auch eher deine Generation.
Die Fantastischen Vier?
Mhm. Ja, eigentlich fettes
jetzt
Brot,
machst du
ne?
Du dich aber schon älter, als du bist, ne? Aber oh gut, ja. Mhm.
Und damit wären wir im Thema GbR. Und beim Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, kurz MOPEC.
Ja.
Es ist in Kraft seit 1.1. diesen Jahres. Und jetzt werden natürlich alle sagen, das hatten wir doch.
Alle.
Genau, das werden sich alle daran erinnern können.
Die Leute schreien förmlich auf
Folge,
den Straßen.
Folge 48, weiß ich doch, die GbR putzt sich raus, alles besprochen.
Mhm.
Allerdings war das Voreinführung dieses Gesetzes. Und wir sind heute zusammengekommen, um nochmal nach Einführung dieses Gesetzes zu schauen, wie schaut's denn aus damit? Deswegen meine erste Frage an euch, was habt ihr da bisher in der Praxis mit zu tun gehabt?
Mehr als erwartet.
Mhm.
Also wir haben ja letztes Jahr ein bisschen weniger als erwartet damit zu tun gehabt, würde ich sagen.
Ich auch immer noch weniger als erwartet.
Ja, ich nicht. Also ich mehr als erwartet. Oder na, ich sag mal, es ist eingetreten, was ich erwartet habe, weil die Leute eben sich letztes Jahr nicht gemeldet haben. Wir haben ja versucht, letztes Jahr das so ein bisschen auch in den Fokus zu rücken, eine Information, dass eben dieses Gesellschaftsregister kommt und dass man über Immobilien nicht mehr verfügen kann ohne Eintragung in dieses Gesellschaftsregister, wenn man denn seine Immobilie in GbR gekauft hat. Und ich würde sagen, alle, die zwischen, was kann ich jetzt sagen, aus den letzten Monaten, also alle, die zwischen 1990 und 2015, wobei 2015 jetzt so ein bisschen aus der Luft gegriffen ist, in Hamburg gekauft haben, ihr Einfamilienhaus, ihre Doppelhaushälfte, ihre Eigentumswohnung und die nicht alleine gekauft haben, die sollen bitte mal in ihren Kaufvertrag schauen. Oder in ihren Grundbuchauszug, wenn sie einen da haben. Da steht mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit drin, dass die in GbR gekauft haben. Und die haben jetzt, wenn sie verfügen wollen, Probleme. Und ich habe das jetzt, also ich kann es nicht an einer Hand abzählen, wie oft ich das jetzt gehabt habe, dass hier die Leute sitzen und sie sagen, ach, ich möchte eigentlich jetzt meine Immobilie verschenken an meine Kinder oder wir wollen in unsere Immobilie verkaufen. Und dann denkt man sich gar nichts dabei und dann fängt man an, diesen Vertrag zu entwerfen, holt den Grundbuchauszug ein und stellt fest, oh, eingetragen in GbR. Das bedeutet dann, wir rufen die Leute erstmal an und sagen, es tut uns furchtbar leid, aber sie können gar nicht ohne weiteres verfügen. Wir müssen sie jetzt erstmal in das Gesellschaftsregister eintragen lassen. Dann müssen die erstmal den Gesellschaftsvertrag, machen die den Gesellschaftsvertrag, dann melden wir an, dann warten wir, bis die Anmeldung durch ist und dann kann es weitergehen.
Riesenverzögerung.
Ja, es geht Gott sei Dank. Also weil dadurch, dass, wie du ja sagst, du hattest es noch nicht so häufig. Mhm. Ich hatte es jetzt schon relativ häufig, aber noch ist es nicht so, dass diese angekündigte Riesenüberlastung des Gesellschaftsregisters eingetreten ist, sondern es dauert irgendwie eine Woche, vielleicht zwei. Dann ist das auch durch. Mhm. Aber es ist trotzdem erstmal ein Schritt. Und was eben einfach immer wieder so ist, ist, die Leute sitzen dann da und sagen, ja, GbR, haben die uns damals gesagt. Es ist einfach nicht besprochen worden. Man hat das so gemacht. Ich will das gar nicht jetzt irgendwie kritisieren, das bringt auch gar nichts. Aber man hat das jahrzehntelang einfach so gemacht. Punkt. Da wurde nicht gefragt. Das wurde auch nicht begründet, da wurde denen auch nicht erklärt, warum man das jetzt so macht, sondern man hat das einfach so gemacht. Und das hat jetzt Folgen. Und das hat eben nach wie vor niemand auf dem Zettel. Obwohl, Folge 48, ich verstehe nicht, wer sie nicht gehört hat. Ich meine, auch der Titel ist klasse, GbR putzt sich raus, ich meine, besser geht's ja gar nicht.
Das stimmt.
Aber es ist nicht gehört worden. Es ist, spürt ihr meine Verzweiflung?
Total, also, ich hab die gar nicht so. Ich weiß gar nicht, warum du dich da so aufregst.
Weil ich die Leute, wir erreichen die Leute nicht. Das ist doch das Schlimme daran.
Ja, aber wir erreichen sie doch dann, wenn sie herkommen. Also ich habe tatsächlich...
Ja, aber es ist doch total blöd. Also die hätten das doch regeln können.
Ich habe tatsächlich auch viele, die es regeln. Das, also womit ich es zu tun hatte jetzt seit Anfang des Jahres, waren halt Gesellschaften, die proaktiv gekommen sind und sich haben eintragen lassen. Aber
ja,
es ist wahrscheinlich
das,
eher
du machst
in
ja auch Gesellschaftsrecht,
genau.
Und ich mache ja eher die Privatmenschen.
Okay, das waren also, quasi wirklich schon so Geschäftsbetriebe, sage ich mal.
Die, nee, das die nicht, aber eher Leute in GbR oder so, als würden jetzt Mareike und ich eine Immobilie haben in GbR und die kommen proaktiv. Und
genau,
dann gibt
die
es,
kriegen das dann mit und wissen, okay, wir müssen was tun. Aber wir haben ja letztes Jahr auch ganz bewusst gesagt, Leute, seht mal zu, zum Beispiel die Ehegatten, die ihre Immobilie in GbR haben. Es kommen steuerliche Folgen auf euch zu. Letztes Jahr war ja nicht mal klar, gibt es eine Übergangsfrist oder gibt es keine. Es kommen steuerliche Folgen auf euch zu, wenn ihr nichts regelt. Und jetzt geht es noch ohne Eintragung in das GbR-Register. Und jetzt ist es eben so, es geht nicht mehr ohne Eintragung. Das ist jetzt vom Kostenaufwand, ist das nicht die Welt, ne? Aber es ist trotzdem so, dass es dann schon, also gerade wenn es jetzt irgendwie ein Kaufvertrag ist oder eine Überlassung auf Kinder oder so, das ist ein zusätzlicher Schritt, der einfach nochmal zusätzlich Geld kostet. Und das hätte man sich möglicherweise einfach sparen können. Mhm. Und bei Kaufverträgen, wenn es schnell gehen soll, hast du jetzt halt ein Problem.
Und würdet ihr jetzt bei Immobilientransaktionen künftig das nicht mehr machen?
Ich habe das noch nie gemacht.
Mareike hat das sowieso nie gemacht.
Warum, ich würde das nur dann
hat
machen.
Hat man das überhaupt mal gemacht?
Also ich würde sagen, in 90% der Fälle ist darüber überhaupt nicht nachgedacht worden. Und dann ist es so, du hast natürlich mit der GbR, das hast du auch nach wie vor, hast du den Vorteil, dass du diese Immobilienanteile außerhalb erstens frei verschieben kannst. Das heißt, hast du vielleicht ein großes Mehrfamilienhaus und planst perspektivisch deine Kinder zu beteiligen, dann kann das Sinn machen, das in GbR zu machen, weil du brauchst für die Übertragung eines GbR-Anteils nicht unbedingt den, brauchtest nicht unbedingt den Notar. So. Oder wenn Lebensgefährten kaufen, die nicht verheiratet sind und die verkaufen Quartals in unterschiedlichen Bereichen und wollen das aber nach und nach angleichen. Kann auch ein Grund sein. Also es kann Gründe geben, aber das Ehepaar, was das Einfamilienhaus in GbR kauft, aus meiner Sicht macht das überhaupt gar keinen Sinn. Der einzige Unterschied ist dann, du kannst diesen Anteil nicht ohne Zustimmung des Mitgesellschafters veräußern. Bei einem Einfamilienhaus, wer soll aber denn den Anteil kaufen?
Und man will das vielleicht auch nicht, dass es geht.
Nee, aber wer soll denn den Anteil, also wenn ich diese GbR-Regelung nicht habe, dann ist mein Miteigentumsanteil frei veräußerlich. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Einfamilienhaus mit meinem Mann und ich verkaufe meinen Anteil, an wen soll ich den denn verkaufen?
Ja, das ist Schwachsinn.
Ja, also das ist keine, das ist eine rein theoretische Gefahr, die man darüber abgesichert hat, die aber in der Praxis schlicht nicht besteht. Und deswegen macht es eben in ganz vielen Fällen keinen Sinn. Und wenn wir uns jetzt überlegen, und das ist ja das, weswegen wir eigentlich sagen, es muss jetzt was passieren, ja, die Verzögerungen sind lästig und so, das ist alles blöd, aber es wird in absehbarer Zukunft die Privilegierung des Einfamilienwohnheims, des Familienwohnheims im Rahmen der Erbschaftssteuer aller Voraussicht nach nicht mehr geben für in GbR gehaltene Einfamilienhäuser, weil es eben nicht mehr den Personen zugeordnet wird, die dann da wohnen, sondern Gesellschaftseigentum ist.
Mhm.
Und damit entfällt diese Privilegierung und damit ist man im Zweifel, hat man in Hamburg eine Immobilie, dann bist du sofort drin in der Erbschaftssteuer im Zweifel, weil diese Privilegierung nicht mehr gilt. Ja, und dann ist eben die Frage, wie lange kann man noch von der GbR Grunderwerbsteuer befreit umtragen auf die bisherigen Eigentümer in GbR im gleichen Verhältnis. Das ist grunderwerbsteuerneutral. Das ist aber eine Übergangsregelung, die dann irgendwie, weiß ich gar nicht, Ende Dezember irgendwann geschafft worden ist, weil die vorher auch gar keiner auf dem Schirm hatte, dass die eigentlich entfällt, wenn es ja Gesellschaftseigentum wird. Und die das hat, glaube ich, eine Lauffrist jetzt bis 31.12.2026. Und je mehr Zeit vergeht, desto höher ist das Risiko, dass man erstens es nicht rechtzeitig mehr schafft zu übertragen, weil irgendwas passiert. Ich will jetzt nicht schwarz malen, ne? Also das soll ja gar nicht der Hintergrund sein. Aber man muss sich das überlegen. Und die Privilegierung fällt weg und die Grunderwerbsteuerneutralität fällt im Zweifel auch weg. Jedenfalls Stand jetzt, 1.1.27. Und da wir,
als man denkt.
Genau.
Ende, ja.
Und da wir ja letztes Jahr schon, wann haben wir angefangen? Im August oder
bestimmt,
so?
Bestimmt.
Die Leute darauf aufmerksam zu machen, Die Leute sind überwiegend nicht gekommen. Es gab ein paar Verträge, aber so dieser große Run, den es ja witzigerweise aber gab, als es hieß, es werden irgendwelche Bewertungsgrundlagen angepasst, wo wir hier wirklich Überlassungsverträge.
Was dann zum Teil gar keine Auswirkungen hatte, ne?
In den meisten Fällen überhaupt gar keine Auswirkungen hatte. Ja, aber da haben wir die Überlassungsverträge hier beurkundet vor Silvester noch und nöcher, weil die alle total nervös waren. Jetzt droht hier aber eine viel größere Problematik aus meiner Sicht und eine, die viel mehr Personen betrifft, weil natürlich gab's berechtigtes Interesse, die Überlassungsverträge noch zu beurkunden. Ja? Also ist nicht so, dass irgendwie das jetzt völlig falsch war, aber die Gefahr war eigentlich aus meiner Sicht geringer als das, was jetzt droht. Und jetzt haben wir eben noch einen Vorlauf, jedenfalls bis Ende 26. Aber da muss man jetzt auch mal irgendwann langsam darüber nachdenken und einfach mal, also der Appell soll eigentlich sein, und deswegen war mir das wichtig, ich halte hier so voll den Monolog. Aber deswegen war mir das wichtig, dass wir auch diese Folge nochmal aufnehmen, dass die Leute einfach verstehen, okay, es könnte sein, dass ich ein Problem habe oder dass eine Problematik droht. Ich nehme mir jetzt mal 5 Minuten und suche mir so einen Grundbuchauszug raus, den ich noch habe, oder ich suche meinen Kaufvertrag von damals raus und schaue da mal rein.
Ob da steht in GBR.
Ja, genau, in Gesellschaft bürgerlichen
Rechts. Aber das ist doch das Fiese doch an der Sache. Es sind eigentlich nur 4 Worte und die machen so einen riesen Unterschied.
Ne? Ja, aber sie machen eben diesen Unterschied. Ja. So, und wenn ich das da lese, dann bin ich gut beraten, mich mal weiter informieren zu lassen. Dann muss ich mal anschauen, wie ist denn meine Vermögensstruktur? Ist das eine reale Gefahr? Ist das eine rein theoretische Gefahr? Was habe ich damit vor? Was habe ich sonst? Also da gibt es dann eben einfach Fragen, die man mal klären sollte. So.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ja.
Oh Mann, oh Mann. Ja.
Ja.
Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es quasi diese 2 Varianten der GbR im Prinzip gibt, die rechtsfähige, die nicht rechtsfähige. Und man ist ja auch, wir haben auch darüber gesprochen, man ist ja relativ schnell in der Situation, dass man die Variante rechtsfähig hat, mit den ganzen Konsequenzen, die du gesagt hast, dass es auch eben Vermögen an der Gesellschaft ist und nicht mehr der Gesellschafter.
Richtig.
Wenn man zum Beispiel eine Mietimmobilie gemeinsam hat und irgendwie auf einem GbR-Konto zum Beispiel diese Miete bekommt.
Also ich sehe dich auch, wenn du eine normale Immobilie hast, sehe ich dich in einer rechtsfähigen GbR.
Ja. Und dann bist du im Prinzip.
Du bist fast immer in einer, also es ist eigentlich, ich würde sagen, in fast allen Fällen eine rechtsfähige GbR. Die Eintragung ist ja rein deklaratorisch, die begründet ja nicht die Rechtsfähigkeit, sondern du bist rechtsfähig, je nachdem, was die GbR eben macht. Und wenn du Immobilieneigentum hast, dann bist du meines Erachtens in einer rechtsfähigen GbR. Ob du das jetzt vermietest oder selbstbewohnt, ist eigentlich egal.
Und überhaupt gibt es ja auch diverse Veränderungen, auch was die Regelung betrifft innerhalb der GbR. Haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen. Ne? Also wenn ein Gesellschafter zum Beispiel verstirbt, wie es dann läuft, ist ja auch neu geregelt. Also auch das sind ja so Sachen, da sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Auch wenn man jetzt quasi in so einer GbR irgendwie tätig ist, will man eigentlich diese neuen Regeln für sich akzeptieren.
Man sollte auf jeden Fall einen schriftlichen GbR-Vertrag schließen, der auch ein bisschen umfangreicher ist und bei dem man sich beraten lässt vorher.
Das betrifft dann eben die, die auch bewusst in der GbR sind. Aber wenn man, also man muss eben einmal feststellen, bin ich in einer GbR? Und wenn ich in einer GbR bin, muss ich feststellen, will ich da denn drin sein? Also macht das für mich Sinn mit dem, was da möglicherweise auf mich zukommt, wenn ich es eigentlich gar nicht brauche? Also wenn ich eigentlich keinen Vorteil davon habe. Es gibt ja Berechte, wir sind auch eine GbR. Ja, also es ist ja jetzt kein Appell zu sagen, kommt alle raus aus der GbR, darum geht es gar nicht, sondern es geht um die, die in einer GbR sind, meistens unbewusst und davon eigentlich überhaupt gar nichts haben.
Wahrscheinlich müssen wir das nochmal so ein bisschen schüren, dieses Bewusstsein dafür.
Ja.
Weil ich glaube, dass die unbewusst in einer GbR sind, die kommen auch nicht auf die
Aber mehr,
sich
als
dann
mein mehr als meinen 10-minütigen Appell kann ich nie halten.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, genau. Aber um die geht es mir ja vornehmlich. Ansonsten bin ich nach wie vor, ich finde das eigentlich gut, dass es das Gesellschaftsregister gibt. Ich finde das hilfreich.
Auf jeden Fall,
und gerade für die Beurkundung von Immobilienkaufverträgen, das war ja immer so ein Ding, die mussten dann Eidesstatt versichern, dass sie wirklich die einzigen Gesellschafter sind. Was ist, wenn sie es nicht sind? Und so weiter und so fort. Da hing ja immer ein
Rattenschwanz. Das hattest du ja schon nicht mehr, weil das ja entsprechend gesetzlich geregelt
war. Ja, ich weiß, aber nichtsdestotrotz war das ja immer ein Thema. Klar, du hattest diese Gutglaubensregelung, okay, aber nichtsdestotrotz war es irgendwie nicht so griffig. Es ist doch einfacher.
Na klar.
Deswegen, insofern bin ich voll pro Gesellschaftsregister. Darum geht es gar nicht. Wenn du da nicht reingehörst, weil es dir nichts nützt, dann musst du da bitte raus. Also aus der GbR, nicht aus dem Register, aber es ist ja jetzt erstmal anmelden, übertragen auf Dritte oder verkaufen oder übertragen oder umwandeln in Miteigentum, dann wieder abmelden. Also es ist einfach, und es wäre eben schöner gewesen, wenn sich mehr entschlossen hätten, mehr Personen entschlossen hätten, das vielleicht letztes Jahr schon zu klären. Mhm. Das wäre einfacher gewesen.
So. Ihr selbst seid ja auch in GbR organisiert, ja. Wahrscheinlich bewusst, oder? Also es ist ein Fall von bewusster GbR.
Ja, es gibt bei einer Kanzlei nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, muss man auch ganz klar sagen. Also es gibt die GbR und mittlerweile gibt es die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Und ja. Es gibt auch noch die Rechtsanwalts GmbH, so die gibt es aber relativ selten. Es hat aber versicherungsrechtliche Gründe. Aber sonst hast du ja nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Gibt es da für euch jetzt auch Konsequenzen aus MOPEC? Für euch jetzt als Kanzlei?
Naja, wir sind rechtsfähig. Ich glaube, das kannst du mal, das ist ja klar.
Oh, ich bin nicht sicher. Genau, ja, also wir müssen tatsächlich aus meiner Sicht auch unseren Vertrag mal anschauen, auch im Hinblick auf Stimmrechte etc. Letztlich haben wir aber natürlich eine, dank Britta, haben wir natürlich einen sehr dezidierten Gesellschaftsvertrag, der ja all diese Themen letztlich regelt. Deswegen sind wir nur mittelbar betroffen.
Ja, also wenn man quasi einen Vertrag hat, der nicht so viel regelt, dann könnte zum Beispiel solche Stimmrechtsgeschichte hat sich, glaube ich, geändert insofern, als dass es nicht mehr nach Köpfen geht, sondern nach den Prozenten, ne?
Ja, und ja. Wenn du dann keinen Vertrag hast, ja. Also du hast natürlich immer irgendeinen Vertrag, sonst bist du keine GbR.
Kann er mündlich sein, der Vertrag.
Genau, du hast immer einen Vertrag, aber wenn du keine schriftliche Regelung dazu hast, dann kann sich natürlich, wenn du immer auf der Gesetzesgrundlage gearbeitet hast, dann hat sich die jetzt geändert, ne?
Ja.
Also das ist eben problematisch.
Ja, spannend.
Wissen wahrscheinlich die meisten aber auch nicht, weil sich einfach niemand damit beschäftigt. Ist ja auch nachvollziehbar. Also, wenn einen das nicht interessiert, ich kann das schon verstehen, mich interessieren viele Dinge ja auch nicht.
Die Tücke, glaube ich, bei der GbR ist vielleicht auch, so mein Fokus darauf, dass es ja etwas ist, was man auch ohne quasi rechtlichen Beistand so auf die Beine stellen kann, ja? Auch so als Gründer oder so, sagt man, komm, klar. Jetzt Notar, Rechtsanwalt, nur Kosten, will ich nicht, lass kurz hier aus dem Internet GbR ziehen, so. Und das ist so ein bisschen das Tückische, dass da doch dann am Ende einige Fallstricke lauern, weil das, und vor allen Dingen, wenn sich es dann noch ändert, das Recht.
Ja, zumal du bist ja eigentlich schon, wenn du gewerblich tätig bist, bist du ja schon gar keine GbR mehr, dann bist du ja eigentlich sofort eine OHG.
Ja.
Und dann richtet sich der Rechtsfolge nach den ganzen Bereichen. Also eigentlich sollte sich jeder Gründer, der sich damit beschäftigt, irgendwie beraten lassen.
Und bitte, wer jetzt eine Immobilie kauft, nicht blind in GbR.
Ja.
Das macht aber, glaube ich, auch keiner. Also ich glaube, selbst in den Hamburger Notariaten ist das angepasst
Also die Hamburger Notariate machen das bestimmt nicht mehr. Aber ich würde nicht für jeden Notar meine Hand ins Feuer legen, dass dann nicht einfach im Muster wieder da irgendwas steht.
Wobei es natürlich schon Konstellationen geben kann.
Also bei den Hamburger Notaren erwarte ich das jetzt wirklich nicht. Da gehe ich davon aus, dass sie das sehr wohl wissen.
Ja, klar.
Deswegen sage ich ja, es bringt auch gar nichts, das zu kritisieren, dass man das so gemacht hat. Das hat sich irgendwann mal irgendwer überlegt und dann war das eben so der Stand der Dinge. Es konnte ja auch jetzt nicht, es war ja nicht erwartbar, dass 2024 dieses Register eingeführt wird mit den entsprechenden daraus resultierenden Folgen. Das hat ja 1992 keiner vorhergesehen. Ist ja auch okay.
Ja. Wobei jetzt irgendwie drei Freundinnen, die einen Wohnblock kaufen wollen, zusammen natürlich immer noch gut in der GbR unterwegs sind. Ne?
Alles gut.
Ja, ja klar. Ja.
Genau.
Ja.
In der Zwischenzeit habe ich noch eine ganz spannende Sache über dieses ganze Thema gelesen, quasi den Opt-out. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon irgendwie zu tun habt. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, sich quasi aus dieser Neuregelung aktiv zu verabschieden.
Aha.
Ja. Oh, vielleicht weiß ich was ich hier beigehe.
Du meinst da, wo Deutschland eigentlich eine GmbH ist? Oder
Nee. Ja, es ist ein bisschen komplexer. Es ist so, dass vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbots, das ist das Thema, es tatsächlich gewisse Schwierigkeiten gab mit der Einführung dieses MOPECs. Und deswegen gibt es eine besondere Übergangsvorschrift, mit der ich offenbar noch nichts zu tun hatte.
Ich hoffe, die macht jetzt nicht meinen 20-minütigen Monolog hinfällig.
Nein, alles gut. Es ist Artikel 229, Paragraph 61 EG BGB. Dort gibt es eine entsprechende Regelung, dass ein Gesellschafter die Fortgeltung des alten Rechts verlangen kann. Total krass irgendwie. Das muss quasi.
Im Hinblick auf was?
Intern oder im Außenverhältnis?
Intern. Also ja, was gut. Zum Beispiel die ganzen Regelungen betrifft, Stimmrechte, Gewinnverteilung, diese ganzen Sachen, die ja quasi dann zu seinen Nachteilen sein könnte. Und dann ist es so, dann wird quasi, ich möchte, dass die alte Fassung gilt. Also konkret die alte
Bis
Fassung.
Wann?
Ja, für immer.
Für immer.
Ja, also es ist quasi So habe ich es verstanden. Und das ist ein Antrag, den ich quasi gegenüber der Gesellschaft machen kann, auf Basis dieses...
Aber dann gilt nicht das alte Recht, sondern dann wird das alte Recht als Vertragsgrundlage festgehalten, oder?
Ja, also, dass man sagt, im Prinzip ein Trick. Also, weil es ist dann so, dass die Gesellschaft darüber abstimmt. Es ist quasi dann auf Antrag dieses Gesellschafters ist ein Gesellschafterbeschluss erforderlich, wobei natürlich dieser Gesellschaft auch seinerseits stimmberechtigt ist. Und dann könnte die Gesellschaft quasi sagen, für uns gelten die Paragraphen 723 bis 728
BGB. Ja, genau, aber das BGB ist dann ja im Ergebnis.
Quasi nach alter Fassung.
Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber das ist dann ja eben im Prinzip eine vertragliche Vereinbarung der alten Rechtslage.
Ja.
Also es gilt nur im Innenverhältnis.
Und zwar im Innenverhältnis.
Ja. Aber ja, dann würden ja die Nachteile schlummern quasi für den Gesellschafter, ne?
Ja, was die Stimmrechte angeht, zum die Beispiel. Gewinnverteilung etc. Ja. Ja, na klar. Aber es hilft zum Beispiel nicht, was den Wegfall der Übergang, also was den Wegfall dieses Gutglaubensschutzes angeht.
Und auch nicht fürs GBR,
Immobilienübertragung.
Ja,
Oder auch nicht für die steuerliche Komponente.
Ganz und gar nicht.
Also alle Probleme, die im Außenverhältnis bestehen, die werden damit ja nicht beseitigt, sondern du schaffst irgendwie sozusagen nur den Status quo im Gesellschafterkreis zu erhalten. Mehr ist es ja nicht.
Genau. Und wenn das dann nicht, also wenn sich die Gesellschaft dagegen wendet.
Wahrscheinlich kennen die übrigens auch die Opt-out-Regelung nicht, weil die meist ja gar nicht wissen.
Genau, wir sind, dass sie überhaupt eine Opt-in-Regelung mal jemals hatten. Ja. Aber wenn du dann, also wenn du den Beschluss nicht durchkriegst und die anderen Gesellschafter dagegen stimmen, hast du dann fristloses Kündigungsrecht, dann kannst du raus.
Ah, okay.
Es ist ähnlich, also es gibt sowas Ähnliches bei der KG. Wenn der persönlich haftende Gesellschafter stirbt, dann wird ja die Kommanditgesellschaft zur OHG. Und dann kannst du als verbliebener Gesellschafter sagen, ich verlange, dass wir wieder eine KG werden. Dazu brauchen
wegen
wir einen persönlich
haftenden,
genau, wegen der Haftungsbeschränkung. Und wenn dieser Beschluss aber nicht zustande kommt und sich keiner findet, dann kannst du sagen, okay, dann bin ich raus.
Spannend. Dann danke euch.
Danke, Hallo. Mareike.
Ciao.
Ciao. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.